laut und deutlich.
Cool.
Da gehe ich davon aus, dass die anderen das auch tun.
Einen Zettel, da stehst du drauf.
Das heißt, oh ja. Du bist jetzt dran. Und sie hat schon wieder meinen Doppelnamen aufgeschrieben. Ja. Mein Künstlername ist ohne den Rest sozusagen.
Also Heike.
Nee, na, der jetzt? Wolf schon noch mit dazu, Herr Fuchs.
Ach ja. Ich wollte es ja bloß nochmal hören, da brauche ich dich nicht einkündigen.
Ach so, ich habe mich jetzt selbst anmoderiert. Wir steigern uns.
Na, habt ihr da auch einen für Mitschnitt für mit hier? Wie heißt der das macht hier?
Der Uwe Dorr vom Happy Fan Radio. Applaus, Applaus mal für diese Mühe, die er sich ja immer macht. Ja, das ist eine ganz coole Sache, finde ich.
Ja, also weiter so, Uwe.
Genau.
Was liest du jetzt? Was hast du uns Schönes mitgebracht?
Das wird jetzt ein buntes Programm. Ich habe einmal die Wunschgeschichte, auch wenn ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann, wer sich die gewünscht hatte. Und da das ja sozusagen die Weihnachtslesung ist, weil wir im Dezember ja alle zu Hause sitzen am vierten Sonntag, habe ich noch eine Weihnachtsgeschichte von mir mitgebracht. Und die Brücke zwischen beiden werden zwei Gedichte sein von Herren, die hier im Kreise sitzen. Und das finde ich, das passt auch perfekt als Brücke.
Super. Dann
bitte. Gut, die Wunschgeschichte. Wartezeit. Elisabeth M. trat von einem Fuß auf den anderen und starrte auf das erleuchtete Fenster der Dönerbude. Obwohl es Ende Januar war, lag kein Schnee. Der eisige Wind fuhr ihr durch die dünne Jacke. Die schmale Frau zog sie enger um sich. Der Duft nach gebratenem Fleisch und ein wenig Wärme wehten verlockend herüber. Elisabeth sah hinauf zum Rathausturm. Die Uhr zeigte kurz nach 10. Herbert würde frühestens in einer Stunde daheim sein. Sie überlegte, wie sie die Zeit herumbringen konnte. Es war besser, sie kam erst nach Hause, wenn Herbert bereits schlief. Doch die Kälte ließ ihr kaum eine Wahl. Ihr Blick ging zurück zu dem Schild, das groß über dem Verkaufstresen hing. Döner Kebab nur 5 D-Mark. Sie brauchte nicht in ihre Börse zu schauen. Seufzend drehte sie sich um. Vielleicht bekam sie noch die nächste Straßenbahn, dort war es wärmer. Als sie um die Ecke bog, saß nur eine junge Frau im Haltestellenhäuschen. Sie hatte die Hände in ihren dicken Anorak gestopft. Elisabeth lief schneller. Als sie Platz nahm, rückte die Frau ein wenig zur Seite. »Sie ist wohl gerade weg?«, fragte Elisabeth. »Ich habe sie auch verpasst, habe nur noch die Rücklichter gesehen«, antwortete die Frau, »und das nur, weil mein Freund mich versetzt hat.« Elisabeth nickte verständnisvoll. »Ich war am Dönerladen, aber 5 Mark ist zu teuer, das ist viel Geld.« Die junge Frau sah nicht auf. »Trinkt ihr Freund?« »Was?« Der Kopf der Frau fuhr herum. Zum ersten Mal sah sie Elisabeth an. Elisabeth schätzte sie auf Mitte 20. »Na, so einen würde ich nicht lange kennen.« »Ich habe immer Pech. Schon mein Vater trank, mein erster Mann und mein jetziger auch.« Elisabeth erinnerte sich an die Nächte, als ihr Vater in ihr Kinderzimmer kam. In ihrer Kehle spürte sie die Scham wie einen Stein, der verhinderte, dass sie der wildfremden Frau davon erzählte. »Haben Sie eine Wohnung?«, wollte sie wissen. »Natürlich.« Die Stimme der Frau ließ keinen Zweifel daran, dass sie die Unterhaltung nervte, doch Elisabeth ignorierte das. Selten genug konnte sie mit jemandem reden. Daheim hatte sie nur Herberts Gebrüll. »Dann haben Sie wohl auch Arbeit.« »Hab ich.« »Was machen Sie denn?« »Ich arbeite im Büro.« Büro, das war ein Traum für Elisabeth. Ein Schreibtisch mit farbigen Kästen für die verschiedenen Briefe und einem Köcher für die Stifte. Elisabeth seufzte. Vor dem Fall der Mauer hatte sie in einem volkseigenen Kombinat gearbeitet. Es war schwere körperliche Arbeit gewesen, doch auch ehrliche Arbeit. Nach der Wende schlossen sie den Betrieb. Elisabeth stand auf der Straße, wie viele andere auch. Im Gegensatz zu ihnen fand sie keine neue Stelle. Nach der dritten Umschulung hatte sie aufgegeben. Jetzt verdiente sie sich ein paar Mark durch eine Putzstelle dazu. Meistens versoff Herbert das Geld. »Ihr Freund schlägt sie auch nicht«, setzte sie das Gespräch fort. »Das wäre ja noch schöner.« Die junge Frau hatte offenbar begriffen, dass sie einem Gespräch mit Elisabeth nicht ausweichen konnte. »Ich würde ausziehen. Ach was, ich würde den rausschmeißen.« »Ihr jungen Mädchen seid so«, Elisabeth suchte nach Worten, »selbstbewusst. Ihr lasst euch das nicht gefallen.« Sie dachte an ihren ersten Mann. Damals hatte sie noch geglaubt, der Albtraum wäre zu Ende. Sie war 18 gewesen, als sie zu ihm gezogen war, weg von ihrem Vater. Dann kam er eines Abends vom Fußball nach Hause. Sie konnte noch heute den Schmerz spüren, als er sie bäuchlings auf den Küchentisch warf, die Hand in ihre Haare verkrallt, ihr Gesicht auf die Tischplatte gepresst. Er schob ihr den Rock hoch, zerriss ihren Schlüpfer und nahm sie immer wieder. Blutend und wimmernd hatte sie noch stundenlang auf den kalten Fliesen gelegen. Irgendwann hatte er sie sitzen lassen, schwanger, wegen einer Jüngeren. Sie hatte Herbert getroffen. Die Frauen sind selbst schuld, sie haben die Wahl, müssen sich das nicht gefallen lassen, sie können gehen. Schon manche hatten das zu Elisabeth gesagt. Doch sie hatte den Glauben daran verloren, denn mit Herbert war es nicht besser geworden. Ich ficke dich, wann ich will, ich verdresche dich, wann ich will. Das waren seine Standardworte, die sie niemandem anvertrauen wollte. Mein Mann hat auch Patrick, meinen Sohn, geschlagen. Der ist auch arbeitslos, aber er trinkt wenigstens nicht. Rührt das Teufelszeug nicht an, der Gute. In Elisabeths Stimme schwang Stolz mit. Das ist gut so. Die Frau sah Elisabeth wieder an und lächelte ein wenig. Ich kann nicht weggehen. Mein Mann würde mich umbringen. Ihr jungen Mädchen, ihr seid einfach anders. Sie zog die Schultern hoch. Aber es gibt doch Frauenhäuser. Elisabeth antwortete nicht. Sie konnte die blauen Flecke nicht mehr zählen, trug im Sommer keine T-Shirts, um die Brandnarben zu verbergen. Einmal, ja, da hatte sie es versucht. Sie stand vor ihm, den Kopf erhoben, schrie ihn an, er soll sie in Ruhe lassen, in Ruhe. Sie hörte heute noch Herberts Stimme in ihrem Ohr, laut und heiser, dass es weh tat. Wenn du Zicken machst, mach ich dich kalt. Sie glaubte ihm, ohne Zweifel, sie glaubte ihm. Die Bahn kommt. Die junge Frau erhob sich. Ich fahre nicht mit. Aber Sie verzeihen doch Ihrem Freund, weil er Sie nicht abgeholt hat, meine ich. Sicher, das kann schließlich jeden Mal passieren. Die Frau lächelte und griff in ihre Tasche. Hier, kaufen Sie sich einen Döner. Elisabeth nahm das Geld, fühlte das 5-Mark-Stück in ihrer Hand. Dankeschön, alles Gute für Sie. Sie blickte der Straßenbahn nach, bis sie die Rücklichter nicht mehr erkennen konnte. So wie diese Frau sein können. Langsam ging sie zurück zur Dönerbude. Im Schaufenster der Videothek sah sie sich an, ihr Gesicht gezeichnet von den Jahren, die Farbe auf den schmalen Lippen ein wenig zu rot. Sie kaufte einen Döner, aß ihn langsam, während sie zurück nach Hause ging. Nach Hause, was für ein Wort. Diese junge Frau fuhr nach Hause zu ihrem Freund. Elisabeth genoss die Schärfe der Soße, den Geschmack des Fleisches. Sie hatte die Portion aufgegessen, als sie vor dem Eingang nach ihrem Schlüssel kramte. Sie schaute nach oben. Die Fenster ihrer Wohnung waren dunkel. Herbert war wohl noch nicht da. Er ließ stets das Licht brennen, wenn er betrunken ins Bett fiel. Sie schleppte sich die Treppen hinauf in den 4. Stock. Die Wohnung war kalt. Sie hatten noch einen Ofen, aber Kohlen kosteten Geld. Es roch muffig, sie bemerkte es nicht mehr. Die Feuchtigkeit kam durch das kaputte Dach und die marode Außenmauer, an der kein Putz mehr war. Für eine sanierte Wohnung reichte das Geld nicht. Elisabeth ließ sich auf das mottenzerfressene Sofa fallen. Die junge Frau ging ihr nicht aus dem Kopf. Die Frauen müssen sich das nicht gefallen lassen, hatte sie gesagt. Wie einfach das klang. Als Herbert krölend die Treppe heraufpolterte, erwartete sie ihn an der Tür. Sie wusste genau, was er tun würde. In all den Jahren hatte sie ein Gespür dafür entwickelt. Sie haben die Wahl. Die Worte der jungen Frau halten in ihr nach. Vielleicht galt das auch für sie. Sie blickte auf den Schürhaken in ihrer Hand. Vielleicht.
Ja, mir fehlen immer noch so in der Geschichte irgendwo die Worte. Ich weiß nicht, es ist schon, berührt mich sehr.
Danke. Deshalb machen wir mit einem Gedicht von Rudolf Hess weiter, das Nachgedacht heißt und uns so ganz langsam aus sowas ein bisschen herausführt. Nachgedacht. Die Erde lebt schon Ewigkeiten, der Mensch als Gast ein kleines Stück. Das Weltgeschehen hat viele Zeiten, die Menschheit nur den Augenblick. Den Augenblick sollst du genießen, er ist für dich das höchste Glück. Zeit und Wasser stetig fließen, der Augenblick kehrt nie zurück. Nutzen sollst du jede Stunde, die die Weltenzeit dir reicht. Einmal geht alles zugrunde. Dann ist es zu spät vielleicht. Ewig gibt es Wind und Stürme, denn die Zeit wird stets verweht. Sieht das Weltenrad Getriebe, das sich unermüdlich dreht. Nahe stehen wir am Feuer. Wenn es aus dem Schlunde bricht, wird es für uns ungeheuer, denn es löscht das Weltenlicht. Wenn es knirscht im Weltgebälk, dann ist der Augenblick verwelkt, dann tosen Stürme durch die Nacht, bis das der jüngste Tag erwacht. Und um jetzt den Bogen zu meiner Weihnachtsgeschichte zu kriegen, schließe ich mit einem Gedicht von Herrn Sacher an, das uns schon mal in die Weihnachtszeit entführt. Glocken klingen überall. Wenn weiße Flocken fallen und decken alles zu, mit Schnee so weich wie Watte, das Land, es geht zur Ruh. Wenn Lichterketten überall leuchten weit und breit, dann ist das Fest der Liebe nah, die schönste Jahreszeit. Glocken klingen überall, man hört sie schon von fern. Am Himmel hoch, da leuchtet der helle Weihnachtsstern. Am Weihnachtsbaum, die Kerzen, sie leuchten hell und rein. Sie legen uns die Träume in unser Herz hinein. Nach Frieden und Geborgenheit, nach Liebe und nach Glück, nach den lieben Menschen, die nie mehr kehren zurück. Weihnachtsglocken klingen übers ganze Land, verkünden allen Menschen, die Weihnachtszeit fängt an. Und damit sind wir bei meinem Weihnachtsmärchen gelandet.
Schön.
Hat der Weihnachtsmann eine Familie? Am Rande der kleinen Stadt stand ein winziges Häuschen. Der Schnee hatte das rote Dach und die drei Fichten im schmalen Vorgarten mit einer weißen Haube überzogen. Auch die Fenster des Hauses waren geschmückt. Hier baumelte ein großer Strohstern, da sah man einen Nussknacker grimmig in die kalte Nacht hinaus. Das Haus, im Haus selbst, war es gemütlich warm. Es roch nach Zimt und gebrannten Mandeln. Im ersten Stock brannte in einem der Zimmer eine Nachttischlampe. In ihrem Schein lag ein kleines Mädchen in seinem Bettchen. Das rötliche Haar fiel ihr wirr in die Stirn und sie strich es energisch mit der Hand zurück, so als wollte sie nichts verpassen. »Sag mal, Vati, ist der Weihnachtsmann denn ganz alleine oder hat er auch jemanden wie ich, dich und Mutti?« Der Vater strich ihr über die Wange. »Nun«, antwortete er, »der Weihnachtsmann war lange allein, doch dann eines Tages geschah etwas ganz Besonderes, etwas, das nur zur Weihnachtszeit passieren kann, ein kleines Wunder. Willst du die Geschichte hören, Silvi?« »Oh ja, bitte«, Silvi klatschte begeistert in die Hände. »Na gut, aber zuerst musst du dich wieder richtig hinlegen.« Erst als Silvi warm in die Kissen gekuschelt war, begann er zu erzählen. »Es ist noch gar nicht so lange her, da wartete ein Mädchen auf den Weihnachtsmann. Sie war so alt wie du und sie sah auch ein bisschen so aus.« »Wie heißt das Mädchen?« fragte Silvi. »Es hieß Kathi. Dann heißt sie ja so wie meine Schwester.« »Das stimmt.« Kathi freute sich sehr auf den Weihnachtsmann. Ihre Mutter hatte versprochen, dass er am Heiligabend höchstpersönlich vorbeikommen würde. Sie hatte einen ganz langen Wunschzettel geschrieben. Den ganzen Tag sprang sie herum und vergaß sogar Pfefferkuchen zu essen. Kathi mochte nämlich Pfefferkuchen und ganz besonders die, die ihre Mutter selbst gebacken hatte. »So wie ich. Aber sag mal, du redest immer nur von Kathi und ihrer Mutter. Hat Kathi denn keinen Vater?« warf Silvi ein. Kathi und ihre Mutter lebten allein. Kathis Vater war schon vor langer Zeit weggegangen. Sie kannte ihn gar nicht. »Oh, ist das traurig. Hat sie denn wenigstens eine große Schwester, so wie ich?« »Nein, die hatte Kathi nicht. Sie war wirklich ganz alleine mit ihrer Mutti.« »Na, da bin ich aber froh, dass ich euch habe, aber erzähl weiter.« Kathi wartete also gespannt auf den Weihnachtsmann. Endlich, endlich wurde es dunkel. Die Mutter zündete die Kerzen auf dem Tannenbaum an. Aus dem Radio kam Weihnachtsmusik. Es fehlte nur noch der Weihnachtsmann. Kathi saß ungeduldig am Fenster. Er musste doch gleich klingeln. Ob er wohl auf dem Schlitten fuhr? Hatte er Rentiere davor gespannt? Sie drückte sich ihre Nase an der kalten Scheibe platt. Doch der Weihnachtsmann kam und kam nicht. Schließlich war es schon sehr, sehr spät. Sie war sehr traurig und hatte ein bisschen geweint. Ihre Mutter brachte sie ins Bett und las ihr eine Geschichte vor. Aber Kathi hörte gar nicht zu, so enttäuscht war sie vom Weihnachtsmann. »Der Weihnachtsmann ist nicht gekommen? Wirklich nicht? Das ist ja schrecklich.« Ja, und deshalb war auch die Mutter bedrückt. Dem Weihnachtsmann konnte etwas passiert sein. Vielleicht war er auf dem Schnee ausgerutscht und hatte sich ein Bein gebrochen. Sie musste einfach nach dem Rechten sehen. Deshalb zog sich die Mutter, als Kathi dann schlief, einen Mantel an, bat noch schnell eine Nachbarin, auf Kathi aufzupassen. Dann machte sie sich auf zum Haus des Weihnachtsmannes. Kathis Mutti weiß, wo der Weihnachtsmann wohnt, Silvi riss erstaunt die Augen auf. Viele Mütter wissen das. So, ob Mutti das auch weiß? Bestimmt, du kannst sie ja morgen fragen. Der Vater lächelte verschmitzt. Die Mutter lief also durch den tiefen Schnee zum Haus des Weihnachtsmannes. Es war furchtbar kalt und niemand war mehr so spät abends unterwegs. Der Schnee knarrte bei jedem Schritt, doch sonst war es sehr still. Überall leuchteten Kerzen in den Fenstern. Sie sah Menschen neben dem warmen Ofen feiern und glücklich lachen. Endlich hatte sie das Haus des Weihnachtsmannes erreicht. Es stand ganz klein als letztes in einer Reihe von Häusern. Im schmalen Vorgarten glitzerte der Schnee auf den drei Fichten wie 1000 Sterne, doch im Haus selbst brannte kein Licht. Mit steif gefrorenen Fingern drückte die Mutter auf die Klingel. Nichts passierte. Sollte der Weihnachtsmann Weihnachten wirklich vergessen haben? Sie klingelte noch einmal. Es dauerte sehr lange und die Mutter wollte schon wieder gehen, da öffnete sich die Tür. Der Weihnachtsmann! Genau. Er stand in der Tür und die Mutter konnte die rote Nase genau erkennen. Der Weihnachtsmann nieste. Er hatte sich wohl eine Grippe eingefangen. Er lud sie ins Haus ein und bot ihr heißen Tee an. Da sah die Mutter, dass es ihm wirklich schlecht ging. Seine Hände zitterten, als er ihr die Tasse reichte. Sie erzählte dem Weihnachtsmann von ihrer kleinen Tochter. Sie erzählte, wie traurig Kathi darüber war, dass er sie nicht besucht hatte. Da wurde der Weihnachtsmann nachdenklich. Gemeinsam überlegten sie, was zu tun sei. Schließlich kam dem Weihnachtsmann eine Idee. Er rief seinen Bruder an. »Das war doch bestimmt der Nikolaus!« Silvis Stimme klang schon schläfrig. »Bestimmt!« Obwohl es mitten in der Nacht war und der Bruder am anderen Stadtende wohnte, kam er sofort. Sie öffneten den großen Kleiderschrank des Weihnachtsmannes und holten den roten Mantel mit weißem Pelzbesatz hervor. Dann folgte er der Mutter. Du kannst dir vorstellen, wie sehr Kathi sich freute, als sie von ihrer Mutter geweckt wurde. Der Weihnachtsmann war da, hier, mitten in ihrem Zimmer. In diesem Moment sagte eine sanfte Stimme, das Ende der Geschichte hört sie wohl nicht mehr. Der Vater sah, dass die kleine Silvi tatsächlich eingeschlafen war. Er spürte den weichen Arm seiner Frau, Silvis Mutter. Vielleicht ist das auch besser so, sagte er. Es ist schön, dass morgen wieder die ganze Familie zusammen ist, flüsterte sie an seinem Ohr. Manchmal vermisse ich mein großes Mädchen sehr. Ich freue mich auch, dass Katharina nach Hause kommt und ich freue mich, meinen Bruder wiederzusehen. Heiligabend wird immer etwas ganz Besonderes bleiben, vor allem für einen Weihnachtsmann wie mich. Er zwinkerte ihr mit beiden Augen zu, nahm sie fest in den Arm. Sie betrachteten noch einmal Silvis Gesicht, dann löschten sie das Licht. Draußen taumelten wieder weiße Flocken durch die Nacht. Sie legten sich auf die Zweige der drei Fichten im schmalen Vorgarten des kleinen Hauses am Rande der Stadt.
So. Vielen, vielen, vielen Dank.
Fertig.
Ich kann dir sagen, weißt du, was total cool zu deiner Geschichte passt? Ein Eisbecher.
Aber jetzt nicht mehr so spät. Ich habe den Herrn Gräfe gezogen. Karl Georg, ich bitte dich nach vorn.
Ja und? Trotzdem wieder hier vorne.
Naja.
Auch schön mal dir gegenüber zu sitzen.
Schön, was hast du denn mitgebracht? Mir gegenüber.
Dir gegenüber, ja.
Extra für mich, was
ich habe ein paar Wunschtexte mitgebracht, ja. Und ich fange gleich mit dem für dich an, lieber Fuchs.
Das ist schön.
Die jungen Römer. Junge Römer, griechische Halbgötter, Jesus, Maria, Paul, Kalkbrenner, Hartmut Medorn, Thebarts van Elst, Großbauprojekte kosten jeden Tag Geld. BER in Stuttgart unter die Erde bringen, ist der erste Schritt zum Mehrgewinn. Und vom goldenen Schnitt bis zum goldenen Schuss, vom Kreuzstich bis zum verdammten Exodus, das steckt alles von Anfang an im Leben, sogar Nebel, vorausgesetzt, es wird rückwärts gelesen. Und wegen der Unsicherheiten packst du den Sanikasten untern Sitz, das Klappmesser in die Jackentasche, damit du vorbereitet bist. Deswegen auch das Präser neben der Advokat im Geldbeutel, denn wer weiß schon, wo der Abend enden sollte. Und weil morgen oder auch die nächste Stunde so ungewiss ist, wüsste ich gern, warum unter dem unbefristeten Vertrag meine Unterschrift sitzt. Ja, wie soll man es anders erwarten? Die Frau Jakob hat sich Widerspruch gewünscht. Es scheint ihr zu gefallen. Ich bin ziemlich jung, aber doch ganz schön alt. Ziemlich idealistisch, aber doch ganz schön abgebrüht. Ziemlich clever, aber doch ganz schön dumm. Ziemlich engagiert, aber doch ganz schön faul. Man könnte sagen, ich lebe im Widerspruch mit mir selbst. Aber da geht's mir wohl auch nur wie der Welt. Ich halte mich für eine Schneeflocke und doch nicht für besonders. Glaub an gottgleiche Existenzen, bin doch nicht religiös. Lieb meinen Führerschein, fahr doch lieber Rad, lieb Ordnung, räum doch nicht auf. Man könnte sagen, ich lebe im Widerspruch mit mir selbst, aber da geht's mir wohl auch nur wie der Welt. Ich trink gern, bin doch lieber nüchtern, hätt gern mehr Zeit für Freunde, bin doch lieber allein. Lieb tanzbare Musik, steh doch lieber in der Ecke, will gesicherte Verhältnisse, bin doch lieber frei. Man könnte sagen, ich lebe im Widerspruch mit mir selbst. Aber da geht's mir wohl auch nur wie der Welt. Ich mach gern Sport, lauf doch auf der Stelle. Steh auf freie Marktwirtschaft, will doch nicht FDP. Mir gefällt die kommunistische Idee, glaub doch nicht dran. Mag die Sonne, lieg doch lieber auf der Couch. Man könnte sagen, ich lebe im Widerspruch mit mir selbst. Aber da geht's mir wohl auch nur wie der Welt. Bloß gut, dass ich so schnell bin. Ich könnte's alles schaffen.
Du wirst das alles schon, wir werden noch hinterher miteinander reden, habe ich gehört.
Echt? Verrückt.
Ich habe da was vorbereitet.
Oh, dann kommt jetzt aber erstmal noch der Zwischenmensch ich.
Dann mach mal den Zwischenmensch.
Sobald da inklusive mir wenigstens 4 Gesprächspartner sind, habe ich Probleme, dem zu folgen, geschweige denn, mich einzubringen. Ich habe ja schon bei einem Einzelnen Probleme, Mimik zu deuten. Wie soll das dann bitte funktionieren bei verschiedenen Leuten? Aber es tut ja keinem weh, wenn ich mich in den Hintergrund zwischen Menschen füge, die Szenerie betrachte, mich im Bad einschließe, vorm Spiegel lächeln üb. Was ist so reizvoll am Misogyn, was aus dem Strong Silent Type geworden? So wie Gary Cooper wohl auch hier alle dauernd den Seitenscheitel ordnen. Sicher wirke ich hier die meiste Zeit verloren, doch hier ist auch schon alles für den seichten Schein gestorben. Ich kann's nicht mehr hören, ja, ich bin hüftsteif geboren und würd jetzt viel lieber über Filme oder mich reden. Meine beiden Lieblingsthemen plus all die süßen Keten sind doch längst glücklich vergeben. Du sagst die armen Mädels. Hast du also Glück gehabt? Ach, bin ich eine schlechte Partie oder was, Herr Fuchs?
Ich würde es jetzt nicht als Umfrage machen. Du hast Fans hier, ne?
Ja, große Schwestern verhauen auch böse Füchse. Ja, dann mache ich mal weiter mit Kids. Warum auch immer, Jungs gehen irgendwann in einen Sportverein, Mädels balancieren da zeitgleich lieber auf der Borderline. Eines Tages dann der erste Vollrausch gefolgt von Steine schmeißen, alle sind getrieben vom Drang nach den besseren, den geilen Zeiten. Die Zukunftsplanung einer Generation geht eher Richtung Hilfskraft. Und doch statt kleiner Fisch im großen Teich, lieber das größte Kind auf dem Spielplatz. Dabei ist Arbeit eher so Beschäftigungstherapie als Lebensinhalt. Sicher, es ist noch keine Depression, sich zu fragen, ob das Leben Sinn hat. Doch eines Tages werden Kinder erwachsen, betäubt vom Arbeitsalltag. Den Fragen gegenüber stellt man sich taub, doch die Wahrheit bleibt da. Wir, ihr, sie wollen keinen Shampoo, sondern den letzten Dreck von der Resterampe. Kein Tango oder Foxtrot, lieber Pogo mit so einer Techno-Schlampe. Auf Pappen fliegen vor und nach dem Schleimhautkontakt, es war nicht die Gesellschaft, das hat das Reinhaus gemacht. Keinen Gedanken an morgen verschwenden, einfach das Leben heute genießen, mitten in der Nacht von der Parkbank mit dem Knicker auf Täubchen schießen. Und egal ob 17, Mitte 20 oder Anfang 30, früher oder später schimmert das Licht am Ende des Tunnels und es zeigt sich. Der eine oder die andere muss dann doch über die Klinge springen, weil wir am Ende des Tages doch alle unreife kleine Kinder sind. Und selbst wenn Schönheit im Auge des Betrachters liegt, heißt es, wenn es klappen soll, immer noch down the road, not across the street. Und weil der Text auf so einer schönen tiefen Note endet, bleiben wir doch thematisch nah dran. Schreibschrift. Immer wieder fragt man mich, warum schreibst du eigentlich? Ich schreibe um des Schreibens willen, als Ausweg aus dem pomadigen Zeitgeschehen. Ich will den Scheiß schreiben, den man zitieren kann. Ich will der Zeit zeigen, dass man immer verlieren kann. Und am Ende dann trotzdem noch den Sieg einfährt, wenn sich nur ein Mensch, nur eine Zeile für immer merkt. Ich will keine Anerkennung im Diesseits, den Nobelpreis erst posthum erhalten. Lieber auf einem miesen Trip ein Ohr verlieren und die Welt nachhaltig gestalten. Das ist vielleicht noch vermessener, als nach Geld und Groupies zu lechzen, aber wenn ich schon zu den Menschen gehöre, dann wenigstens zu den Schlechten. Privat bin ich ja eigentlich ganz altruistisch, aber am Blog jag ich nur nach dem perfekten Schriftstück. In meiner einzigartigen Sauklaue von Schreibschrift, egal ob ich es zu Papier bringe mit Kuli oder Bleistift. Mein Drang nach Perfektion in dieser Hinsicht übersteigt schon den Schreibtisch, das meine ich wörtlich, weil beim Öffnen der Tür eine Flut von Altpapier über mich einbricht. Ist das schon manisch oder noch ein harmloser Fetisch? Ich weiß es nicht. Exhibitionist gegenüber dem Blatt, von Wut verzerrt bis weinerlich. Und so fange ich jedes Mal neu an, die Spitze des Eisbergs abzutragen, egal mit Pinsel, Vorschlaghammer oder Klappspaten. Und nach Stunden mit mir allein und meinen Ansichten bin ich ausgelaugt. Von Zeit zu Zeit fühlt sich's glatt wie harte Arbeit an, auch wenn's keiner glaubt. Und ich am allerwenigsten. Mit Ermüdungserscheinung will mein Körper mir was vortäuschen. Auch ganz täglich alles Erdachte zu Papier bringen kann durchgeschriebene Nächten nicht vorbeugen. Also warum schreibe ich eigentlich? Wirklich um des Schreibens willen? Um ein Vermächtnis zu schaffen? Oder doch nur, weil ich mir den Psychologen nicht leisten will?
Das Wort.
Nein.
Na doch, einem vorgelesenen vorerst. So.
Weil ich habe nämlich auf deinen zweiten Zettel, den du da hattest, da ganz oben stand irgendwas oben mit Handschrift draufgeschrieben.
28.11. ja.
Was ist denn da?
Am 28.11. fahre ich nach Torgau.
Was machst du da in Torgau?
Torgau ist eine schöne Stadt, die wollte ich mir mal angucken.
Also das ist die mit den Bären,
und,
ne?
Bei der Gelegenheit dachte ich mir, mache ich doch bei so einem Poetry Slam mit.
Und wie kommt man dazu?
Indem man die FOZ liest.
Ach, da
oder sowas zugetragen drin. Bekommt, was drinsteht.
Ah. Und wo ist das da?
Das ist genau in der Kulturbastion. Okay. Jugendclub Kapuze nennt es sich, glaube ich.
Okay, und wann ist das nochmal?
Am 28.11. Früh lass um mich 9, lügen, 20 Uhr geht es, glaube ich, offiziell los.
Und sollten wir jetzt hier mal einen Bus organisieren?
Ach, wer möchte, kann mitkommen. Fans? Ich brauche immer Fans.
Das heißt, wir sollten mal gucken, dass wir ein paar Leute hinkriegen.
Ja, wer Lust hat, kann gerne mitkommen. Ich bin da nicht so.
Gut. Ja, wir auch nicht, ne?
Soll ich noch ziehen?
Ziehen ist ganz wichtig.
Oh. Hm. Manfred Sacher, bitte.
Nee, aber wir wollten eh nochmal über LVZ reden.
Was?
Ja, da ist mir doch, ich habe doch da den LVZ letztens in der Hand gehabt und da ist mir das aufgefallen. Was machst du in der LVZ?
Ja, manchmal habe ich auch Glück.
Ja. Hast du gelost?
Ja.
Aber was, wie, erzähl mal, wie kommt man jetzt dahin und was hast du?
Ja, gemacht? Indem man fragt, ob sie was zu schreiben brauchen, zu berichten brauchen.
Aha.
Und sie haben ja gesagt.
Schön.
Und da habe ich mein neues Buch. Ein Märchenbuch, was ich ja schon mal gesagt hatte, vorgestellt. Ein Märchenbaum erzählt, also rausgekommen. Gibt es bei Engler oder beim Autor. Mhm.
Und das ist umsonst oder kostet das was?
Schön. Kostet 9,90 Euro.
Also nicht immer 10. Also ist erschwinglich, gutes, schönes Weihnachtsgeschenk.
Ja, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich habe auch gleich Flyer machen lassen. Es sind also 8 neue Märchen da drin. Es geht schon ganz gut weg, würde ich sagen. Schon einige. Ist also, wie gesagt, ein Weihnachtsgeschenk. Und heute, weil wir gerade von Weihnachtsgeschenken reden oder von Geschenken, habe ich eine Geschichte geschrieben, das Geschenk. Was stocherst du denn im Essen herum, als ob du etwas darin suchen würdest? Die Mittagszeit ist gleich vorbei und du hast noch keinen Bissen gegessen. Was ist los mit dir? Klaus, mein Arbeitskollege, schaute mich kopfschüttelnd an. Was hast du gesagt? Fragte er und rührte weiter im Essen. Ich winkte ab, stand auf und ging an die Arbeit. Irgendetwas Schwerwiegendes musste in seinem Kopf vorgehen. Wenn er sonst ein Problem hatte, kam er doch auch gleich und sprach mit mir. Deshalb nahm ich mir vor, ihn einfach danach zu fragen. Am besten gleich nach der Arbeit, wenn wir gemeinsam nach Hause radeln. Kurz vor Feierabend kam der Vorarbeiter. Komm doch mal gleich in den Aufenthaltsraum, wir müssen noch etwas gemeinsam besprechen. Wie ihr wisst, hat unser Meister nächste Woche seinen 50. Geburtstag. Hat einer eine Idee, was wir ihm schenken könnten? Bis auf Klaus, der mit seinen Gedanken ganz woanders war, hatte jeder von uns einen Vorschlag gemacht. Hat denn unser Klaus auch eine Meinung dazu? Fragte der Vorarbeiter. Lasst mich bloß in Ruhe damit. Ich weiß ja nicht einmal, was ich meiner Angetrauten zu ihrem 40. schenken soll. Was kümmern mich da andere Geburtstage? Aha, dachte ich. Da ging mir jetzt ein Licht auf. Jetzt wusste ich, mit was für ein Problem er sich herumplagt. Ich stellte mir seine Frau vor. Schlanke Figur, blonde lange Haare, immer geschminkt und die neuesten Klamotten an. Wobei sie stets irgendeinen Blickfang für uns Männer bereit hat. Mal war es ein zu kurzes Röckchen, mal ein zu weit ausgeschnittenes Shirt. Ich konnte mir gut vorstellen, dass sie darunter auch das Feinste trug. Sie war für uns Männer schon ein echter Hingucker. Wir hatten uns gerade auf unseren Drahtesel geschwungen, da sagte ich zu ihm, warum kaufst du deiner Frau nicht einfach schicke Dessous? Welche Frau wird dazu schon Nein sagen? Er schaute mich erschrocken an und wäre vor Schreck fast an einen Baum gefahren. Halt, halt doch mal an, bat er mich. Da ein paar Meter weiter eine Bank stand, setzten wir uns. Klaus holte tief Luft. Ich war gespannt, was jetzt aus seinem Munde kommt. Meine Frau und ich, wir haben uns ja vorgenommen, nichts gegenseitig zum Geburtstag zu schenken. Doch zu ihrem 40. wollte ich eben doch. Aber was? Dein Vorschlag wäre bestimmt das Richtige. Aber müssen es denn ausgerechnet Dessous sein? Macht sie sich nicht aus schöner Unterwäsche? Fragte ich neugierig. Ja, schon. Aber wer soll diese Dinger kaufen? Ich konnte die Gedanken, die in seinem Kopf vorgingen, an seinen Augen ablesen, konnte mir vorstellen, wie mulmig ihm bei dem Gedanken war, in so ein Geschäft gehen zu müssen. Bei seiner Schüchternheit wohl eine zu große Überwindung. Auf einmal meinte er, vielleicht hast du ja recht. Am besten wird es sein, ich schau gleich mal in so einen Laden vorbei. Was ich hinter mir habe, macht keine Kopfschmerzen mehr. Er sprang auf, schwang sich auf sein Rad und sauste davon. Ich saß mit offenem Munde da und schaute ihm kopfschüttelnd hinterher. Das hatte ich nun gar nicht erwartet. Zuerst wollte ich meinen Heimweg fortsetzen, entschloss mich aber dann doch, ihn zu beobachten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er wirklich in den Laden gehen wird. Aber als ich ihn erblickte, stellte er gerade sein Fahrrad in einen Ständer. Aber nicht etwa in den vor dem Dessous-Laden. Nein, sondern zwei Geschäfte weiter, obwohl der vor dem Dessous-Laden leer war. Das fing ja schon mal gut an. Ich blieb auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen und beobachtete ihn. Zuerst schaute er sich andere Schaufenster an, ehe er sich seinem Zielobjekt langsam näherte. Verstohlen sah er nach links, dann nach rechts und huschte wie ein Blitz hinein, um aber auch gleich wieder herauszustürzen. Er ging zu seinem Rat und hantierte daran herum. Ich dachte, traust dich wohl doch nicht. Da sah ich zwei junge Damen aus dem Geschäft kommen. Ach, deshalb der schnelle Abgang, dachte ich schmunzelnd. Kaum waren die beiden Damen einige Meter weg, da betrat er wieder den Laden. Ich schnell rüber über die Straße und sah durchs Schaufenster. Konnte aber nichts sehen, was im Laden vor sich ging, da das Schaufenster stark dekoriert war. Enttäuscht zog ich mich wieder auf die andere Straßenseite zurück. Wollte aber warten, bis er herauskam und sehen, ob er wirklich etwas gekauft hat. Meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Er wollte und wollte nicht erscheinen. Dann endlich kam er heraus, schaute sich wieder verstohlen um, verstaute ein Bäckchen in seiner Tasche, wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn und radelte davon. Leicht verstimmt, nicht mitbekommen zu haben, wie es ihm im Laden erging, machte auch ich mich auf den Heimweg. Den ganzen Abend grübelte ich, wie ich es aus ihm herausbekommen könne. Am anderen Morgen fuhr ich extra einige Minuten früher los als sonst, wollte ihn wie zufällig treffen. Ich brauchte auch nicht lange warten. Gut gelaunt, wie mir schien, begrüßte er mich, fragte erstaunt, ob ich krank sei oder mein Wecker vorginge, denn so früh sei ich noch nie zur Arbeit gefahren. Halt doch mal an, sprach er mit ernster Miene. Jetzt bin ich zwar froh, ein Geschenk für meine Beste zu haben, aber so einen Vorschlag machst du mir nicht wieder. Na na, so schlimm kann es doch nicht gewesen sein, erwiderte ich. Was heißt denn, so schlimm kann es nicht gewesen sein? Es war noch viel schlimmer. Mann, habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Am liebsten wäre ich im Erdboden versunken oder aufgewacht und alles war nur ein Traum. Obwohl ich es schon vorher geahnt habe, waren da noch zwei junge Damen anwesend. Da ich sie nicht verlegen machen wollte, bin ich wieder raus und habe gewartet, bis sie gegangen waren. Dann bin ich wieder rein. Ich hatte als Verkäuferin eine ältere Dame erwartet. Was musste ich aber sehen? Eine attraktive Schönheit lächelte mich reizend an, dass ich kaum ein Wort herausbrachte. Als ich dann endlich gestammelt hatte, was ich eigentlich wollte, nahm sie mich am Arm und ging mit mir zu einem Regal. Sie zeigte mir die edelsten Dessous, die im Moment auf dem Markt waren. Da ich wusste, dass meine Frau auf Rot steht, haben wir schnell etwas gefunden. Ach, war ich froh, bald alles hinter mir zu haben. Doch da fingen die Peinlichkeiten ja erst an. Was denn für Peinlichkeiten, fragte ich neugierig dazwischen. Na, sie fragte mich, was für Körbchengröße meine Frau denn hätte. Woher soll ich denn wissen, was meine Frau für Körbchengröße hat? Ich zuckte nur mit den Schultern und machte scheinbar ein dummes Gesicht. Denn sie meinte, na, das werden wir schon herausfinden. Wenn ich gewusst hätte, was sie damit meint, wäre ich wohl gleich abgehauen. Ist sie denn hier oben herum stärker gebaut als ich, fragte sie und fasste sich dabei an ihre Brüste. Mir tropfte der Schweiß von der Stirn und meine Beine fingen an, ihren Geist aufgeben zu wollen. Ich betete, dass jetzt nicht gerade eine Kundin den Laden betreten möge. Nein, 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 stammelte ich schnell, es ist die gleiche Größe. Ich hoffte natürlich, damit das Problem gelöst zu haben, doch sie gab sich noch nicht zufrieden. Sie nahm einfach meine Hände und legte sie an ihre Brüste. Na, was meinen Sie als Ehemann? Könnte es passen? Sie hatte bestimmt ihren Spaß an mir und meine Schüchternheit. Ich schaute sie hypnotisiert an und konnte nur nicken. Sprechen war mir in dem Moment nicht möglich. Wie zugeschnürt waren meine Kehle. Alles an mir schien steif zu sein. Als sie nach einer Weile noch sagte, dass ich sie wieder loslassen kann, war es mit meiner Beherrschung vorbei. Mir wurde richtig schlecht und ich musste mich erst einmal setzen. Sie packte lächelnd die Ware ein und nannte mir den Preis. Wie ich bezahlt habe und wie ich aus dem Laden gekommen bin, kann ich dir nicht sagen. Erst auf der Straße bin ich wieder zu mir gekommen. Jetzt hoffe ich nur, dass diese Dinge auch passen. Denn noch einmal gehe ich nicht in den Laden. Das war die Hölle für mich, kannst du mir glauben. So, jetzt weißt du, wie es mir ergangen ist. Und du hast sie wirklich an den Brüsten angefasst? Er reagierte nicht darauf, stand auf und radelte einfach los. Ich aber nahm mir vor, demnächst auch mal in den Laden zu gehen und mich schüchtern zu stellen.
Naja, darf ich dich jetzt mal schüchtern um die Wahl bitten?
Ja. Du bist auch mal der Letzte, Herr Heiß. Ja.
Guten Abend.
Ja. Schönen guten Abend, Herr Heiß. Was haben Sie denn uns mitgebracht?
Ja, ich habe hier die gewünschten Gedichte mitgebracht. Theater, Fluss meines Lebens, Eleonora, Garten Eden, Fremdgegangen, Falscher Engel und ein neues Gedicht der Jahreszeit entsprechend, Wenn die wilden Gänse fliegen.
Und die willst du jetzt alle?
Bitte?
Und die willst du jetzt alle vorlesen?
Oder, ja,
sollen wir wählen?
Ich wollte eigentlich alle lesen, aber ich denke, wir werden es schaffen. Oder? Viertelstunde vielleicht. Wenn ich mich beeile.
Das Fremdgegangen und das Neue?
Fremdgegangen, ja, gut, das hatte ich.
Was haben wir noch?
Das sind die zwei ziemlich kurze. Das wilden Gänse sind ja neu. Ja. Die neuen Gänse.
Drei? Also wir hätten jetzt falscher Engel.
Ja. Ja.
Fremdgegangen. Jetzt könntest du eigentlich noch eins. Ne? Und dann die Gänse. Wenn die Gänse fliegen.
Gut, machen wir die drei. Falscher Engel. Ist es ein Engel, der da steht, dessen goldenes Haar leicht weht? Da wird ein Mann von Anblick schwach und steigt hinauf aufs höchste Dach. Ein Ziegel rutscht, der Mann jetzt fällt, der Engel ihm nicht schützt und hält. Jetzt turnt er nicht mehr elegant, nun liegt er brav in Streckverband. Die Moral von der Geschichte, traue jeden Engel nicht.
Du weißt schon, dass Weihnachten ist bald, ne? Die Engel fliegen, ne?
Ja. Dann habe ich noch fremdgegangen. Der bunte Specht ist sehr ergrimmt, weil seine Frau sich schlecht benimmt. Es kokettiert der Vogel V. schon viel zu lang mit seiner Frau. Doch bald darauf kommt der Beweis, dass ihre Liebe kalt ist wie Eis. Erbost ruft er mit lautem Schrei, was soll denn Nest das Pfauenei? Wenn die wilden Gänse fliegen, wenn die wilden Gänse fliegen unterm blauen Himmelszelt, wird uns jene Zeit besiegen, wo der Winter Einzug hält. Es schwindet schon der Glanz der Sonne, verweht ist bald die goldene Pracht, verflossen ist längst deren Wonne und die letzte laue Nacht. Der Herbst bläst oft mit rauen Winde, wenn er des Baumes Wipfels zaust, ist er meist nicht sehr gelinde, weil er übers Land arg braust. Farben sind von mir gewichen, die ich hab so sehr begehrt. Der Herbst ist längst davon geschlichen, sein Gold hat er mir einst entbehrt. Wilde Gänse fliegen wieder, ich miss im Holz die farbig Pracht. Sieh, das Jahr, es neigt sich nieder, denn es naht die letzte Nacht. Jene Zeit wird sehr bald siegen, die der Augenblick gebar. Sieh, die wilden Gänse fliegen, fast geschmolzen ist das Jahr. Der Winter führt ein raues Leben, er ist sehr herb, wie jeder weiß. Einen Schatz wird er mir geben, zahlt seinen Zoll in Silberweiß.
Super, super, vielen Dank. Ja. Wollen wir noch eins?
Okay. Welches nehmen wir?
Ach, noch ein kurzes, ja. Es war so schnell vorbei jetzt. Also es war Eleonora.
Eleonora. Eleonora, ich wandelte auf fremden Wegen. Ein seltsames Spiel zog mich in Bann. War es ein Fluch oder ein Segen? Ich habe den Sinn niemals erkannt. Ich glaubte, dass ich höre ein Weinen und eine Stimme zu mir spricht. Sie klang so fein und wollte meinen, kennst du denn Eleonora nicht? Da sah ich schon im gleißend Lichte ein Wesen zart, ihr Antlitz kühn, die mir erzählt ihre Geschichte, dass ihre Welt nicht mehr wird blühen. Ein Rausch, der wollte mich begleiten, zum Liebesglück, das vor mir steht. Doch der kalte Wind der Zeiten hat es von mir fortgeweht. Einst stand vor mir in meiner Jugend ein Jüngling, der mir Treue schwor. Arg täuschte mich die List der Tugend, weil ich sofort mein Herz verlor. Ich war nicht die, die er begehrte. Ich stand seinem Glück im Weg. Ich wollte sein, sein Weggefährte. Er stieß mich kalt von jenen Steg. Schon wieder scheint ein karger Schimmer. Es zeigt sich mir ein seltsam Licht. Ist nicht Glanz und auch nicht Flimmer. Ein Kreis mit kargen Worte spricht. Es ist ein Traum, der dich macht trunken. Es ist der lohe seltsam Licht. Es tanzen deren rote Funken. Vergiss Eleonora nicht.
Vielen, vielen, vielen Dank, Rudolf. Ja, jetzt sind wir so fast beim Ende. Und weil wir jetzt so fast beim Ende sind, habe ich gedacht, ich habe ja auch mal vor ganz vielen Zeiten mal was geschrieben und habe ich gedacht, ich könnte ja auch mal was Eigenes lesen, ne? Weil wäre so das erste Mal. Ja, sowas in der Art, ne? Vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht. Ich müsste mich vielleicht mal vorstellen. Das Gedicht heißt auch, wer ich bin. Ne? Also, wer ich bin? Wer ich bin, willst du wissen? Hahaha. Wer ich bin? Na komm, komm mit in meinen Dom des Lebens. Berauschen will ich deine Sinne, verführen deinen Verstand, mir zu folgen in mein Land. Komm, komm mit, gib mir deine Hand. Komm mit, ich zeig dir mein weites Land. Wer ich bin, willst du wissen? Hahaha, schließe dein Gesicht und öffne deine Seele. Komm, komm mit in dem Traum vom Leben. Denn ich bin es, hahaha, ich bin es, der dich nachts nicht schlafen lässt. Ich bin die Liebe, der Hass und die Hoffnung und die Ungeduld, wenn dich der Wahnsinn packt. Ich bin der Nagel, der das Kreuz an der Wand hält. Ich bin der Atem, der deinen Worten entweicht. Ich bin in dir und du bekommst mich nicht los. Denn ich bin der Hass, wenn du liebst, der Wahnsinn, wenn du hoffst. Und das Schlechte, wenn du Gutes tun willst. Ich bin die Seele, die du verkaufst. Die Ewigkeit, wenn du keine Zeit mehr hast. Die Zeit, wenn du mit dem Tode rinnst. Denn ich bin, ich bin es nachts, den du anrufst, wenn dir kein Gott mehr hilft. Denn ich bin, ja. Dann möchte ich noch auf den 24. Januar hinweisen. Das ist nämlich der Tag, wo wir im neuen Jahr neu beginnen. Dezember lassen wir ja weg, weil uns der Weihnachten hier die dazwischen haut, ne? Also, vielen, vielen Dank. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle nicht bei Frau Klofka und dem Klofka-Café. Ne? Bei Herrn Durm möchte ich mich bedanken. Und bei allen, die dieses Jahr oder die uns hier begleitet haben und ja, gelesen und unterstützt und alles. Vielen, 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 vielen Dank.
Ja, warte mal. Zum Abschluss noch ein kleines Weihnachtsgedicht von Herrn Fuchs. Darf ich mal, ja?
Ja, Überraschung.
Ja, Überraschung. Zum Abschluss des Jahres 2014 quasi immer noch ein ganz kleines Weihnachtsgedicht. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.
Noch jemand ein Gedicht? Gut, also danke, ne?